Woran denkst du bei der Bundesbank?
Der erste Gedanke sind die Leitzinsen, die wir regelmäßig auf NTV vermelden.
Ja, wichtiges Thema und auch Goldreserven, also all das ist bei NTV immer wieder ein großes Thema. Aber die Bundesbank und andere Zentralbanken beschäftigen sich auch mit dem Klimawandel und sagen, der Klimawandel ist nicht länger nur eine Tragödie am Horizont, Tragedy of the Horizon, wie das lange beschrieben wurde, sondern etwas, was wirklich jetzt da ist und eine unmittelbare Gefahr.
Genau, ich glaube, das ist auch so eine Feststellung, die alle persönlich gemacht haben. Irgendwie wird es extremer, das Wetter, die Ausschläge. Es wird heißer, es wird kälter, stürmischer manchmal. Und dann liest man spannende, aber wie immer auch beunruhigende Dinge teilweise, wenn man sich damit beschäftigt, auch auf der Seite der Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank. Zum Beispiel, dass Extremwetterereignisse schon in den kommenden 5 Jahren 5% der Wirtschaftsleistung des Euroraums vernichten könnten.
Und wieso ist das so und warum? Was können wir dagegen tun? Das sagt uns die Vorsitzende des Netzwerks mit dem schönen Namen Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System. Also nochmal übersetzt, das Netzwerk von Zentralbanken und Finanzmarktaufsichtsbehörden für ein grünes Finanzsystem, kurz NGFS. Etwas eingängiger und vielleicht auch bekannter ist wohl ihr anderer Titel. Sie ist auch Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Sabine Mauderer.
Ja, danke schön, dass ich heute hier sein darf.
Herzlich willkommen auch von mir. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Dann legen wir los. Sabine Mauderer, warum beschäftigen sich Zentralbanken mit dem Klimawandel?
Ja, eine sehr, sehr gute Frage, weil das einfach Teil der Job Description ist. Und das Thema Klimawandel ist ja in den letzten Monaten eher so ein emotionales Thema auch geworden. Und ich persönlich bin eher ein Zahlenmensch, weniger emotional. Und mein Job ist es, bei allen finanziellen Risiken einfach diese Risiken mal näher zu beleuchten, genauer hinzuschauen. Und so verhält es sich auch mit dem Klimarisiko. Also das Klimarisiko ist für eine Zentralbankerin, für mich und für viele andere, ein finanzielles Risiko wie viele andere finanziellen Risiken. Und dazu sind wir verpflichtet, uns eben genau damit zu beschäftigen.
Bei der Kreditvergabe oder von welchen finanziellen Risiken sprechen wir da?
Das ganze Thema würde ich ein bisschen breiter sehen. Ja. Also wenn wir einfach Wetterereignisse haben, wie Stürme, Fluten, Trockenheiten, dann passiert ja was. Ja? Dann werden zum Teil Ernten vernichtet, manchmal werden Gebäude oder ganze Regionen vernichtet. Und insofern hat das Ganze natürlich wirtschaftliche Folgen. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel, wir können viele Länder nehmen, aber wenn sie eine sehr, sehr große Flut wie in Pakistan im Jahre 2022 hatten, dann ist die Inflation dort auf eine hohe zweistellige Betrag hochgegangen und ein ganz großer Anteil davon war eben Nahrungsmittelinflation, weil eben eine Ernte vernichtet wurde. Und das sehen wir auch in vielen anderen Ländern. Das heißt, es hat einfach auf die Preise eine Auswirkung, ne? Wenn es zu einer Klimaerwärmung kommt oder infolgedessen zu Wetterextremen.
Und wie gehen Sie dann damit um in Ihrer Rolle? Sie haben gerade gesagt, das ist Teil des Jobprofils. Es gehört einfach zu Ihrer Aufgabe, diese Risiken zu berechnen. Jetzt ist das ja nicht so einfach. Wir können nicht genau sagen, wann, wo, welches Extremwetterereignis auftritt oder welche Ernte ausfällt. Das sind ja statistische Berechnungen. Wir können insgesamt sagen, ja, das wird wahrscheinlicher, es wird auch häufiger auftreten. Aber wie gehen Sie dann wirklich damit um, wenn es eben darum geht, Preise zu stabilisieren und eben die Rolle auch der Zentralbanken zu erfüllen?
Das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung. Es ist in der Tat, der Klimawandel ist ein sehr schwieriges Phänomen, weil wir eben uns nicht auf historische Daten stützen können. Ne? All das, was wir so als Zentralbanker, aber auch im gesamten Finanzsystem, ich hatte vorher auch andere Rollen außerhalb der Zentralbank, sind es ja tendenziell Risiken gewesen, die wir schon mal hatten, mit denen wir irgendwie, wo wir alte Daten hatten und wir sagen, okay, das können wir hochrechnen, da haben wir Erfahrungswerte, damit können wir umgehen.
Also da meinen Sie solche Sachen wie wirtschaftliche Veränderungen, Arbeitslosigkeit.
Ja, Zyklen. Wann tritt welches Phänomen in welcher Häufigkeit auf, mit welche Rahmenbedingungen braucht es da, etc. pp. Und beim Klimawandel ist es ja so, dass etwas in Erscheinung treten wird in den nächsten Jahren und wir wissen, wie Sie es ja richtig gesagt haben, nicht, wann mit welcher Heftigkeit wird uns was ereilen. Ja? Und insofern ist das schon eine große Herausforderung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Was machen wir dann? Wir können nicht mehr linear denken, sondern wir denken in verschiedenen Szenarien. Das heißt also, wir müssen verschiedene Annahmen, verschiedene Situationen simulieren, um eben eine ganze Bandbreite an möglichen Auswirkungen zu entwickeln.
Können Sie uns diese Szenarien einmal beschreiben, wie die aussehen? Also was haben Sie da im Moment so auf dem Tisch liegen? Sind das die Szenarien, von denen wir auch bei den UN-Berichten immer wieder sprechen? Also so und so viel Grad Erwärmung führt zu einer entsprechenden Häufigkeit von Extremwetterereignissen oder sind das ganz andere Kennzahlen, die Sie da nutzen?
Na, vielleicht erstmal was. Wir haben in dieser Organisation, internationalen Organisation, die Sie ganz am Anfang erwähnten, das NGFS, also vielleicht an dieser Seite nochmal, Sie sehen, Zentralbanker eignen sich nicht für Marketing. Es ist wirklich ein ungewöhnlicher Name. Aber vielleicht für die Zuhörer einfach, was ist denn das? Das ist ein Zusammenschluss von weltweit nahezu 150 Zentralbanken und Bankaufsichtsbehörden, die einfach zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, es gibt hier Natur- und Klima. Risiken. Das ist ein globales Phänomen und lass uns zusammen gucken, wie wir Erkenntnisse zusammentragen weltweit und zusammen überlegen, wie gehen wir eigentlich mit diesem Risiko um.
Weil absehbar ist, dass es die Wirtschaft jedes einzelnen Landes beeinflussen
genau,
wird.
Genau, ja. Und weil wir einfach, erstens ist es ein Phänomen, das wie gesagt ein nicht dagewesenes Phänomen in dieser Dimension ist, das für alle neu ist, relativ neu ist. Und das ist einfach, das ist so eine Ressourcenallokation einfach. Ne? Zusammen sind wir einfach, können wir viel schneller, viel besser Dinge einfach für uns verarbeiten und überlegen, was muss man tun. Vielleicht nochmal zu Ihrer Ausgangsfrage zurück. Was sind denn das, was für Szenarien und wie verhalten die sich oder was tun wir damit? Also wir haben uns einfach überlegt, dass wir mal Langfristszenarien entwickeln in dieser internationalen Organisation. Irgendwie 5 bis 7 Szenarien, also hauptsächlich 5 große Szenarien und die haben unterschiedliche Namen. Also was tun wir damit? Wir gucken uns genau an, unter welchen Rahmenbedingungen, insbesondere politischen Handlungen oder eben Nicht-Handlungen, wir denken nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen, gerade auch von Naturwissenschaftlern, wie würde die Erderwärmung fortschreiten? Ne? Das heißt also, wenn wir haben ein Szenario, das heißt Hot House World Scenario. Und da beschreiben wir einfach, wenn sozusagen die Welt komplett abkehrt von der Eindämmung des Klimawandels, welchen ökonomischen Impact hätte das? Ne? Was heißt das konkret für das Wirtschaftswachstum weltweit, aber auch in gewissen Regionen? Was heißt das für eine Inflation? Was heißt das für die Produktivität, für die Beschäftigungszahlen? All diese Phänomene. Und dann haben wir natürlich andere Szenarien, wo man vielleicht sagt, okay, das ist eine verzögerte Transformation, wo im Prinzip wie jetzt so ein bisschen Müdigkeit dem Klimawandel gegenüber entsteht und deswegen politische Aktionen weniger werden und irgendwann häufen sich extreme Wetterereignisse und es wächst eine neue Generation heran, die sagt, nein, wir müssen wirklich sozusagen doch ganz, ganz anders an die Sache herangehen und dann spät, aber irgendwie in einem Zeitraum, wo noch was zu tun ist, handeln. Was hätte das für ökonomische Folgen? Und so haben wir verschiedene Annahmen, verschiedene Szenarien und gucken die uns an.
Und können Sie schon einmal ganz klar sagen, nur wie dramatisch es für die Wirtschaftssysteme wäre, für die Stabilität unserer Finanzsysteme, wenn diese Müdigkeit, die Sie gerade beschreiben, die wir ja auch jetzt schon beobachten, eintritt, sich fortsetzt, also wenn erst sehr spät gehandelt wird im Vergleich dazu, was wir retten könnten, wenn wir jetzt sofort handeln?
Also vielleicht vorweg. Ich finde, es ist wichtig, dass wir ein bisschen das Drama aus unserer Rhetorik rausnehmen. Auch wenn das ein Phänomen ist, das starke Risiken mit sich bringt. Das ist, lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, es muss in unserer Gesellschaft auch darum gehen, Menschen nicht Angst zu machen, sondern einfach ganz nüchtern auf die Erfordernis des Handelns klar, also aufmerksam zu machen. Das ist so.
Sind der Zahlenmensch.
Ich bin der Zahlenmensch, bin die nüchterne Komponente vielleicht. Aber wenn ich sehe, dass einfach eine Müdigkeit eintritt oder wenn auch viele Menschen sozusagen und auch Unternehmen ein bisschen sich auch überfordert fühlen, dann denke ich, ist es einfach an der Zeit, okay, dann lass uns etwas sachlicher an die Diskussion kommen. Was bringt euch das, jetzt nicht zu handeln, vielleicht später zu handeln oder jetzt zu handeln? Und wenn Sie mich genau fragen, was zeigen uns diese Szenarien? Die Szenarien zeigen einfach, dass je später gehandelt wird, desto teurer wird's. Und sehen Sie es mir nach, ich spreche da gar nicht von den menschlichen Verlusten und von den Opfern, weil ich eben ein Zahlenmensch bin. Ne? Aber natürlich ist uns auch klar, dass damit auch menschliches Leid einhergeht. Ne? Aber einfach nur nochmal, damit Sie die Zuhörer auch wissen, das menschliche Leid ist mir schon klar. Nur ich komme heute, und heute bin ich ja hier als Vizepräsidentin der Bundesbank, und insofern kommen wir von der rein ökonomischen Seite her.
Das waren 5% der Wirtschaftsleistung des Euroraums in den kommenden 5 Jahren, die wahrscheinlich schon verloren sind, weil also so kurzfristig kann man ja nicht mehr eingreifen, oder?
Nein, nein, das muss man gerade rücken. Also man muss sehen, wir haben Langzeit- und Kurzfrist-Szenarien. Diese Szenarien, die ich eben beschrieben habe, das sind sogenannte Langzeitszenarien. Das heißt, da gucken wir uns an, wie sich Wachstum und andere ökonomische Größen bis 2050 verhalten. Mhm. Und da sehen wir auch schon signifikante Auswirkungen, wirklich. Global, aber auch in Europa und anderswo. Was wir noch gemacht haben, darauf sprechen, das haben Sie gerade sozusagen angesprochen, ist, wir haben gemerkt, dass viele Menschen an Szenarien die Auswirkungen mit 2005 auf 2050 und darüber hinaus beschäftigen, nicht interessieren. Mhm. Na, viele CEO-Verträge sind 3 bis 5 Jahre. Ein Politiker wird für 4 Jahre, manchmal 3 bis 5 Jahre gewählt. Das sind Zeiträume, die für diese Entscheidungsträger maßgeblich sind. Was bis 2050 passiert, ist für Entscheidungsträger, es sei denn, man ist im Family Office oder anderswo, oftmals nicht im Zentrum der Überlegung. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, okay, wir müssen uns auch mal mit Szenarien beschäftigen. Was kann eigentlich auch innerhalb von 5 Jahren passieren? Das ist genau das, was Sie gerade zitiert haben. Vor dem Hintergrund haben wir uns haben wir Szenarien entwickeln lassen, die damit umgehen, wenn wir 2 Jahre nacheinander extreme Wetterereignisse haben. Was kann das sozusagen bedeuten? Und deswegen kommen da relativ hohe Zahlen raus. Ne? Das heißt nicht, dass das definitiv so kommen. Das ist ein Szenario. Und das hier ist es im Gegensatz zu den Langzeitszenarien, die mehr centered sind, ein extrem auch Szenario. Ne? Das muss man immer bei Betrachtung der Zahlen im Blick haben. Das sind Dinge, die passieren können, aber nicht passieren müssen.
Ja. Und wie ist die Reaktion, wenn Sie sagen es, das ja sehr nüchtern und auf Fakten basiert, errechnet, also das, was ja auch die meisten CEOs, die irgendwie VWL oder BWL studieren, ja auch lernen und dann vermutlich nachvollziehen können, was da kommt. Das ist Statistik, die dann eben doch gut funktioniert meistens, auch wenn man das erstmal Statistik lernt, fragt man sich, wie das eigentlich funktionieren soll, aber es ist dann ja doch so. Wenn Sie mit diesen Zahlen kommen, hat das einen Effekt? Haben Sie den Eindruck, gerade eben mit diesen kurzfristigen, die dann auch unmittelbar in der Wirkperiode der Entscheidungsträger eine Rolle spielen, macht das einen Unterschied? Haben Sie im Moment das Gefühl, man kann damit eben auch die ein oder andere Entscheidung beeinflussen?
Also mein Ziel ist ja gar nicht jetzt, dass ich einen einzelnen Unternehmer beeinflusse. Mein Ziel ist eher, dass, wie Sie, ich glaube, das ist auch das, was Sie meinen, ist ein Bewusstsein zu entwickeln, welche Auswirkungen der Klimawandel oder auch der Verlust von Natur haben kann, ne? Auf sozusagen unsere Gesellschaft, aber auch natürlich auf die Wirtschaft. Und wenn man, das sind hier extreme Szenarien, wenn wir uns die Kurzzeit-Szenarien angucken. Was das Gespräch mit der Finanz, aber auch der Realwirtschaft schon zeigt, ist, den Wirtschaftslenkern ist sehr wohl bewusst, dass das ein finanzielles, ein wirtschaftliches Risiko ist, mit dem sie umgehen müssen. Das ist allen bewusst, sehr, 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 sehr klar.
Aber sie haben Aktionäre.
Das würde ich gar nicht so sagen. Es ist einfach, sie haben angefangen mit dem Tragedy of the Horizon. Das ist, ja, das ist immer noch so. Ne? Also man wird eben auch Unternehmenserfolge werden natürlich eher kurzfristig bewertet an Börsen, von Investoren. Da hat man einen ganz anderen Zeithorizont, als vielleicht ein Familienunternehmen es hat. Ne? Mhm. Und insofern ist vielleicht die Leitlinie manchmal hier und da. Und insofern ist es für mich ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, was sind denn Schäden, von denen wir schon wissen, die schon berechnet wurden, die ökonomisch relevant sind. Und wenn wir uns alleine mal angucken, die Europäische Umweltagentur mit Sitz in Kopenhagen hat mal ausgerechnet, dass allein die wirtschaftlichen Schäden in Europa im Zeitraum von 1980 bis 2024 820 Milliarden Euro betrugen. Und ein Viertel davon alleine in dem Zeitraum 2021 bis 2024. Es zeigt, das ist relevant. Eine andere Zahl, die wirklich für mich noch alarmierender ist, weil sie auch global zeigt, wie groß die Schäden sind. Ein großer Schweizer Rückversicherer bringt jährlich Zahlen über wirtschaftliche Schäden, die entstehen durch Klimawandel, heraus. Und für das letzte Jahr, für 2024, ist die Zahl gewaltig, 320 Milliarden und US-Dollar wirtschaftlicher Schaden durch Extremwetterereignisse in dem Jahr 2024. Und weniger als die Hälfte davon war versichert.
Wahnsinn. Ja, das geht ja häufig schon gar nicht mehr.
Ne? Und da wird es dann auch für Wirtschaftsakteure, die schon heute im Amt sind, sehr sichtbar, okay, das hat für mich, da habe ich eine Aufgabe. Ne? Ich muss mich drum kümmern. Es ist etwas, was mir heute passieren kann.
Und da ist es ja auch wichtig dazu zu sagen, wenn man diese Zahlen hört, es gab natürlich auch schon früher Extremwetterereignisse, aber man kann schon ziemlich gut herausrechnen, dass die eben heutzutage sehr viel höhere Kosten verursachen und sehr viel häufiger auftreten. Also dieser Effekt des Klimawandels, einfach weil ich dieses Gegenargument da.
Was hatten Sie gerade gesagt? Ein Viertel der 820 Milliarden Euro waren in den vergangenen.
Also von 2021 bis 2024 in Europa.
Ne? Also eine unheimliche Beschleunigung.
Und vielleicht nochmal, was ich glaube, Unternehmen, aber auch private Haushalte wirklich interessieren sollte, ist das Thema Versicherbarkeit. Ne? Also egal, ob ich Gebäude als Unternehmer habe oder ein Privatgebäude nutze als Bürger, die Frage der Versicherbarkeit wird immer eine immer größere Rolle spielen, weil sie, wenn sie ein Baudarlehen aufnehmen, einen Immobilienkredit nehmen. Die Frage, brauchen Sie eine Versicherung? Und wenn Sie sozusagen in einem Gebiet sind, wo Starkwetterereignisse wahrscheinlicher sind oder in der Nähe eines Gewässers einfach wohnen oder planen zu wohnen, dann wird die Versicherung signifikant teurer. Das sehen wir auch. Und die Preise werden natürlich weiter ansteigen. Oder in Teilen wird es auch einfach keine Versicherung mehr geben, weil eine Versicherung da nicht mehr versichern wird.
Und da muss im Zweifelsfall immer der Staat einspringen.
Ja. Nein, da kommen wir ja schon, bevor wir überhaupt, also die Frage ist, wird dann in der Region noch gebaut? Oder wenn ich einen Kredit aufnehmen muss, das heißt, es wird, weil sie eben auch keinen Kredit kriegen, wenn sie sozusagen entweder die Versicherung nicht nachweisen oder wenn mein Haus als Sicherheit dient, aber ich weiß, dieses Haus sozusagen ist in der Nähe eines Gewässers oder in einem Gebiet, wo ein Extremwetter-Event stattfinden kann.
Das ist auch sehr interessant zu beobachten innerhalb der Versicherungsbranche, die da tatsächlich auch immer wieder Alarm schlägt, gleichzeitig aber natürlich auch sich teilweise noch daran beteiligt und eben zum Beispiel fossile Energieprojekte weiter versichert. Also da gibt es eine große Debatte innerhalb der Versicherungsbranche, die sagt, naja, wir müssten uns eigentlich massiv dafür engagieren, dass der Klimawandel zumindest verlangsamt wird und so weit wie möglich gestoppt wird, aber gleichzeitig sind sie eben auch diesen kurzfristigen Profiten dann eben ja so ein bisschen untergeordnet häufig. Also das finde ich sehr interessant, dass Sie die Versicherungsbranche erwähnen. Spielt ja auch in Deutschland eine große Rolle. Wir versichern uns sehr gerne und viel. Also ich glaube, auch da kommt da so ein Hinweis für viele Menschen. Vielleicht um das Ganze
aber
mal...
Aber vielleicht nochmal ein bisschen das nochmal von meiner Perspektive einzuordnen. Ja. Vielleicht zwei Aspekte, die ich da wichtig finde. Das erste ist, Versicherungen haben natürlich, sind einmal Versicherer für Risiken. Auf der anderen Seite sind sie aber auch Langfristinvestoren. Das heißt, die Versicherer haben schon auch in Summe, und das sieht man auch an dem Investments, dass sie sozusagen auch ein Interesse daran haben, Auszahlungen oder Renditen langfristig zu erwirtschaften. Und das bedingt schon, dass sie sich Natur- und Klimarisiken schon auch sehr, sehr bewusst anschauen. Ja, also insofern, diese Branche ist sehr verbunden mit Klima- und Naturrisiken und auf beiden Seiten, als Versicherer und als Kapitalanleger. Das auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Aspekt, der ganz wichtig ist, das haben Sie so im kleinen Nebensatz erwähnt, dann springt der Staat ein. Oder Sie haben es erwähnt. Und das ist in der Tat etwas, was ich glaube, sich auch man als Staat sich sehr bewusst sein werden muss. Wir sehen einfach eine riesen Deckungslücke. Ne? Viele Dinge sind nicht versichert oder nicht versicherbar. Und es gibt Untersuchungen, die eben auch zeigen, dass viele Menschen davon ausgehen, dass eben im Notfall, in einer Katastrophe, der Staat einspringen wird. Und wir haben das auch in Europa ja hier und da gesehen, weil es ganz klar ist, dass wenn sozusagen wenn die Fernsehbilder kommen von einer Naturkatastrophe, ist der politische Druck, dort Kompensationsleistungen zu tätigen, gewaltig. Mhm.
Damit gewinnt man keine Wahlen, wenn man den Leuten sagt, tut uns leid, das ist euer Problem.
Und deswegen, ne, das kann man, wenn sofern Wetterereignisse temporär und nur isoliert auftreten und die Finanzen es hergeben, kann das vielleicht hier und da mal passieren oder geschehen. Aber auf Dauer wird das, was sozusagen da an Versicherungslücke entsteht, ein Staat nicht tragen können. Und wir haben ja im Moment schon einen Schuldenanstieg global von Staaten, der gewaltig ist. Ja, und auch wir sind ja sozusagen auch dabei, die Verschuldung zu erhöhen. Das heißt, da sind dem Staat auch in den entwickelten Ländern, also in den Advanced Economies, ganz klar auch, da sind einfach Grenzen, ne? Weil was sozusagen leistbar ist. Und ich glaube, da muss man auch ganz ehrlich in den Dialog mit den Menschen gehen, um auch zu sagen, schaut, dass ihr versichert seid. Ja,
unbedingt. Und da interessiert mich jetzt auch tatsächlich Ihre Rolle im Sinne der Finanzmarktaufsichtsbehörden und der Zentralbanken. Denn auch das ist ja etwas, wo der Staat im schlimmsten Fall einspringen muss, um ein Finanzsystem zu stabilisieren. Also wie sehr ist auch die Stabilität des Finanzsystems gefährdet durch den Klimawandel und wie gut sind die Zentralbanken, wenn wir jetzt wieder von ihrer Rolle bei NGFS, ich kürze das jetzt einfach mal ab, sprechen, wie gut sind sie darauf vorbereitet? Was kann man denn überhaupt tun, um die Finanzsysteme irgendwie fit zu machen für diese Szenarien?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass das Bewusstsein da ist, dass also Wirtschaftslenkern, aber auch den politischen Entscheidungsträgern bewusst ist, was hat die Erderwärmung, was hat der Verlust von Natur für wirtschaftliche Folgen. Ne? Das, glaube ich, ist das A und O. Weil in dem Moment, wo dieses Bewusstsein da ist, das ist die Grundvoraussetzung, um zu handeln. Das heißt, da ist die größte Arbeit eigentlich zu leisten. Und was ich, glaube ich, sehr wichtig finde, ist, um eben zu verhindern, dass man sagt, ja, wir erkennen das Risiko, aber es wird erschlagen nach meiner Amtszeit oder nach meiner Periode als CEO, CFO, ist es wichtig, so Zahlen, die ich hier gerade vorgestellt habe, sich immer wieder zu vergewärtigen. Es ist ein Phänomen der heutigen Zeit, das auch für dich konkret ein finanzielles Risiko birgt, mit dem du umgehen musst.
Das heißt aber, okay, darauf aufmerksam machen, politisch zu versuchen, dass es nicht so schlimm kommt, wie in ihren schlimmsten Szenarien berechnet. Aber gibt es eine Möglichkeit, das Finanzsystem selbst auf diese massiven Schulden, die Sie gerade angesprochen haben, auf ja, das Einspringen an diesen Stellen auf Inflation, Nahrungsmittelinflation haben Sie auch schon angesprochen, die ja alle Teil dieser Szenarien sind, irgendwie vorzubereiten? Gibt es neue Möglichkeiten, damit umzugehen?
Also ich sag mal so, das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen. Was ist eigentlich die Rolle von Zentralbanken und Aufsehern und was ist die Rolle der Politik? Mir wird ja oder in der Vergangenheit eher auch mal vorgeworfen, ich beschäftige mich mit etwas, was nicht mein Mandat ist.
Das kriegen Sie als Vorwurf?
Weil Klima sozusagen ist eine politische Debatte, die hat nichts mit Zentralbanken zu tun. Und was in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist zu verstehen, dass sich Zentralbanken und Bankenaufsehern mit den Risiken beschäftigen. Welche politischen Folgerungen daraus gezogen werden, ne? Wie muss Klimapolitik aussehen? Das ist nicht mein Job. Das ist auch gar nicht mein Ansatz und gar nicht mein Mandat. Ja, würde ich sagen oder versuchen sozusagen, das, was Politik versäumt, über die Zentralbank zu lösen, dann würde ich sozusagen nicht mein Mandat, dann würde ich mein Mandat sozusagen überdehnen. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Verpflichtung ist aber tatsächlich schon auch Regierungen zu zeigen, passt auf, das wird teuer und das könnte die Folge werden. Das ist schon mein Job. Ja, und das Gleiche muss ich für Banken, für das Finanzsystem tun und sagen oder auch fragen bei Banken oder beim Finanzsystem, wie klimaresilient ist eigentlich euer Kundenportfolio? Ne? Was habt ihr da auf der Bilanz? Wie geht ihr mit diesen Risiken um? Ich kann sozusagen schauen, okay, wenn vermehrt Kredite gegeben werden an Unternehmen, die an eine Lieferkette gebunden sind, die durch Klimawandel stark betroffen sein. Ne? Wenn wir wissen, dass zum Beispiel in der
Kaffee,
ne? Die ganzen Nahrungsmittel. Ne? Aber auch, wenn ich weiß, in der Fashion-Industry bin ich von Wasser total. Um eine Jeans zu produzieren, brauche ich Tausende von Liter Wasser. Ne? Was aber, wir wissen, dass Wasser ein knappes Gut ist und immer knapper wird. Wie gehe ich damit um? Oder nehmen wir mal die Pharmaindustrie. Wir wissen, dass viele zugelassene Arzneimittel ganz stark von der Pflanzen Welt abhängt. Ne? Aber wir wissen auch, dass die Pflanzen- und Tierwelt seit den 70er Jahren massiv eingebrochen ist. Ne? Einfach die Zahl des WWFs. Wildlife ist seit den 70er Jahren, ich glaube, um über 70% zurückgegangen. Ne? Und das hat, das ist ja immer so Natur und Klima ist ja im gesamtheitlich zu sehen, weil alles ineinander hereinspielt. Natürlich auch gesamte ökonomische Auswirkungen. Ne? Es hört sich immer ein bisschen, ich sag mal so. Ja, wenn Sie mich fragen, warum beschäftigt sich ein Zentralbanker mit einer Honigbiene, ne? Dann würde man sagen, ja, das ist irgendwie etwas, was irgendwie komisch klingt. Ne? Wenn wir aber wissen, wenn wir einfach mal einen Price-Tag an diese Biene tun, was für einen ökonomischen Nutzen hat eigentlich diese Biene, dann wird das Ganze, dann wird da ein Schuh draus. Ne?
Und ich glaube, ganz wichtig, dass Sie es auch nochmal sagen, wir sprechen immer von Klimawandel und Klimaschutz, aber diese Biodiversitätskrise, das Artensterben, das noch viel weniger eingerechnet wird, hat eben auch massive Kosten und Auswirkungen.
Absolut,
auf viele Unternehmen.
Absolut.
Achso, ich dachte, du wolltest gerade ansetzen. Nee. Wie ist denn Ihr Ausblick, wenn wir jetzt mal drauf schauen, was gerade politisch einfach passiert? Und ich weiß, Sie können hier nicht, Sie werden nicht für uns einschätzen, die Regierungsarbeit oder das Sondervermögen, das will ich auch gar nicht von Ihnen. Und trotzdem interessiert einen natürlich eine Einschätzung, was Ihr Eindruck ist, ob es gerade in die richtige Richtung geht oder wie fühlen Sie sich, wenn Sie mit diesen Zahlen konfrontiert sind und dann aber auch mit den täglichen Nachrichten gerade, also wir nehmen am 5. November auf, heute Morgen sind wir mit der Nachricht aufgewacht, dass sich die EU auf ein Klimaziel geeinigt hat, aber dafür wird das...
Mit Hängen und Würgen.
Genau, und dafür wird aber auch das Emissionshandelssystem verschoben um ein Jahr, was natürlich auch ein wichtiges Klimainstrument ist. Also die Nachrichten im Moment, was das Politische angeht, gehen ja eher in eine Richtung von weniger Klimaschutz. Was macht das mit Ihnen, vielleicht auch ganz persönlich?
Ja, also ich bin immer ein optimistischer Mensch. Ne? Das Gute ist ja, jeder Morgen ist ein neuer Morgen und jeder Morgen sozusagen gibt uns die Möglichkeit, irgendwie die Welt nochmal neu zu überdenken. Und insofern bin ich so ein Grundoptimist. Wenn Sie mich zu den sag mal so, zu dem, was man von politischen Handlungen erwarten müsste, fragen, dann ist es so, ich glaube, dass die Welt und jetzt gerade auch Europa in einer Phase ist, wir hatten es gerade schon mal angesprochen, ist, dass Menschen sich überfordert fühlen. Und das hat gar nicht nur was mit dem Thema Klima zu tun, sondern dass im Moment so viel auf die Menschen eindringt, dass Menschen sich und auch Gesellschaften sich zu Recht überfordert fühlen. Da ist die geopolitische Situation. Dann sind viele Menschen durch die Entwicklung von AI verunsichert. Dann haben wir haben die Invasion in der Ukraine und uns dämmert so langsam, oder geht es auch um uns? Mhm. Wir haben demografischen Wandel. Gleichzeitig merken sehr, sehr viel, dann hat man den jungen Menschen gesagt, ihr müsst euch um den Job keine Sorgen machen. Jetzt sehen wir, dass durch AI selbst Akademiker in den ersten, zweiten Berufsjahren jetzt Schwierigkeiten haben, in den Job zu kommen, weil AI genau diese First- und Second-Year-Berufserfahrung für sie erledigt. Ja? Mhm. Und das sind ganz viele Phänomene, die im Moment zusammenkommen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sehr klug auch auf der politischen Seite zu überlegen, Leute, wie können wir die Menschen mitnehmen, ohne sie weiter zu überfordern? Und beim Thema Klima ist es, glaube ich, so, dass man
die Leute sind müde.
Ich sag mal so, wenn man auf einmal merkt, Klimawandel und das Mitigieren von Klimarisiken kostet Geld und es betrifft mein persönliches Portemonnaie oder es betrifft meinen Arbeitsplatz sozusagen. Dann ist der Wille sozusagen zu sagen, ja, Klimawandel, ich weiß, es den gibt, ich weiß, dass wir was dagegen tun müssen, aber meine persönliche Situation ist so, dass sozusagen das für mich schwierig ist, eine andere. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man Menschen mitnimmt, moderate Mechanismen findet. Aber ich glaube, eins, und das ist für mich das Allerwichtigste, ist, es muss eine klare Richtung geben. Ein Hin und Her ist sozusagen weder für Menschen noch für Wirtschaft tragbar. Weil Menschen müssen sich einstellen auf die Richtung. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass von der politischen Seite einfach klar kommuniziert wird, das ist die Richtung, in die wir gehen.
Ja? Mit denen da auch manchmal eine Vision, das ist ja etwas, was mich immer fasziniert, dass halt immer vor den Risiken gewarnt wird, immer vor den Kosten, aber dass niemand so richtig in der Lage ist zu beschreiben, wie könnte die Welt denn aussehen, wenn wir es gut machen, wenn wir es richtig machen, dass man auch neue Wachstumschancen eröffnen kann. Fehlt Ihnen das in dem Zusammenhang?
Ja, ich sag mal so, wenn Sie haben mich ja gefragt, wie was meine Aufgabe auch konkret ist oder was die Bankenaufsicht machen kann. Und nehmen wir mal das Beispiel Finanzsystem, Banken, aber auch Börsen und andere Finanzmarktteilnehmer. Klar, auf der einen Seite verlangen wir, dass sie die Klimarisiken kennen und mit ihnen umgehen und sie managen. Das ist sozusagen etwas, wo man sagt, okay, das verursacht vielleicht erstmal Kosten, weil sie Menschen einstellen müssen, Systeme entwickeln müssen. Mittel- und langfristig schützt es sie aber, also spart sozusagen auch für sie etwas. Auf der anderen Seite bietet natürlich das sozusagen auch Chancen, weil wenn wir sozusagen dem Klimawandel begegnen wollen, müssen wir natürlich auch Innovationen haben, die uns helfen, diesen Klimawandel oder die Emissionen zurückzufahren. Und ich kann es für die deutsche Kreditwirtschaft sagen, dass da schon auch ein großes Geschäftsfeld für die sie gesehen wird, Unternehmen dabei zu unterstützen, entweder Innovation im Bereich von Cleantech oder anderen Hilfsmaßnahmen zu finanzieren oder schlichtweg einfach sehr karbonintensiven Unternehmen dabei zu unterstützen, den Weg von sehr karbonintensiv hin zu vielleicht ockergelb, hellgrün, dunkelgrün irgendwie zu managen über die nächsten Jahre. Ja? Also insofern, ja, es gibt auch durchaus Chancen. Und wenn wir einmal im Ländervergleich sind, China, klar, das Bild in China ist divers. Es wird noch viel mit Kohle gemacht. Aber die Chinesen haben schon verstanden, dass sozusagen Cleantech und Innovation in diesem Bereich, die zur Emissionenreduktion führen, ein großes Geschäftsfeld ist. Und da sind sie schon auch ganz weit vorne mit dabei. Das haben wir in den USA in Teilen auch gesehen. Seit 12 Monaten sehen wir das nicht mehr oder seit 9 Monaten sehen wir das nicht mehr. Aber insofern würde auch für Europa, ist das schon auch ein Feld, wo Geschäft zu machen ist. Ne?
Wir sprechen tatsächlich genau ein Jahr nach der Wahl Donald Trumps. Aber vielleicht können Sie uns zum Abschluss dann einfach, das passt jetzt ganz gut zu dem, was Sie auch schon gesagt haben, Ihr optimistischstes, optimistischste, so, kleiner Knoten in der Zunge, Szenario geben, mit dem Sie rechnen.
Also ich rechne mit gar nichts, weil sozusagen dann würde ich heute wahrscheinlich nicht hier sitzen, weil dann hätte ich Fähigkeiten, die die meisten Menschen nicht hätten. Sagen wir mal so, was stimmt mich optimistisch? Mich stimmt optimistisch, dass obwohl sozusagen ein sehr wichtiger Player, zum Beispiel der internationalen Organisation, der ich vorsitze, nämlich die USA, ausgetreten ist, aber ne, da haben mich viele gefragt, ja Sabine, ist jetzt sozusagen die internationale Organisation wertlos oder werden jetzt auch alle anderen austreten? Und natürlich war das eine große Sorge, ne? Was passiert, wenn so ein großes Land einfach austritt aus einer Organisation, die diese eigentlich ein gemeinsames Ziel hatten. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Wir haben, alle sind drin geblieben, es ist nicht ein einziger, der sozusagen der FED gefolgt ist im Austritt. Ganz im Gegenteil. Wie bitte? Der amerikanischen Notenbank. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben in den letzten 12 Monaten sehr viele Neuanträge und neue Mitglieder, ne? Vom Oman über Sambia, über Ecuador, sehr, sehr viele Länder, die, und es kommen immer mehr Länder dazu, die einfach erkennen, okay, in der Gemeinschaft ist besser und wir haben alle dasselbe Thema und together we are strong. Ja? Und vielleicht mit diesem Satz lasst Sie mich enden.
Frau Moderer, das machen wir sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank.